Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe mir auch für die Adventszeit eine Predigtreihe überlegt, so bis zum vierten Advent. Und zwar habe ich das mal überschrieben mit dem Titel Gottes Weihnachtsvorbereitungen. Wir haben ja auch alle unsere Weihnachtsvorbereitungen im Advent. Dann wird das schon an vielen äußeren Dingen sichtbar, worauf wir zugehen. Und ich möchte mit euch Orte besuchen. Orte, an denen Gott das große Ereignis vorbereitet hat, auf das wir jetzt auch zugehen, nämlich die Geburt seines Sohnes als Erlöser und Heiland, und zwar für Israel und aber auch für die ganze Welt. Und die erste Station wird sein Jerusalem, und zwar der Tempel, genauer gesagt. Das ist ganz wichtig, denn das Lukas-Evangelium beginnt nicht ohne Grund dort, im Tempel, da fängt es nämlich an. Ich lese aus Lukas 1, zunächst die Verse 5 bis 10. Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias, dessen Frau war aus dem Geschlecht Aarons und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, traf ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn, und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Zeit des Räucheropfers. Herodes taucht hier auf. Herodes. Was für eine Schmach war dieser König für alle aufrichtigen Gläubigen, für jeden ernsthaften Israeliten. Was für eine Schmach war dieser Name für jeden, der sich nach der Königsherrschaft Gottes in Israel sehnte. Und deswegen ist die Erwähnung von Herodes mehr als eine reine Zeitangabe, dass man sagen kann, zu dieser und jener Zeit spielte das alles, sondern diese Angabe Herodes macht auch deutlich, in welcher Finsternis das Volk Gottes sich befand. Tiefe Dunkelheit. Die Verheißungen Gottes schienen unendlich fern. Warum unendlich fern? Ich weiß nicht, ich muss mal kurz einflechten. Ich werde immer wieder das deutlich machen, wie nah uns die Geschichten sind. Das ist wie unsere Zeit auch. Wir als Gemeinde in der Adventszeit, Advent heißt ja Ankunft, ne? Wir warten auf die Ankunft des wiederkommenden Herrn. Aber oft ist es so, dass wir das Empfinden haben, es ist ferner denn je. Und ist eine so tiefe Dunkelheit auf der Welt. Und man könnte jetzt die Namen mancher Politiker und Herrscher dieser Welt hier einsetzen, die ähnlich wie Herodes in dieser Zeit das greifbar machen, wie finster die Welt ist. Nicht? Wisst ihr, vor Herodes hatte es natürlich auch schon merkwürdige Könige gegeben. Aber das Besondere bei Herodes ist, dieser König hatte noch nicht einmal einen jüdischen Stammbaum. Und wisst ihr, was das bedeutet für das Volk Israel? Es bedeutet, sie wussten genau, die Verheißung Gottes kann sich da nicht erfüllen. Der Messias, auf den sie warten, ist ein Sohn Davids aus dem Stamm Juda, nicht? Herodes konnte das nicht sein und sie wussten, auch keiner seiner Nachkommen wird es sein können. Die Verheißung Gottes schien unendlich fern. Es war von der ersten Stunde an klar. Die ganze Dynastie war falsch. Nur politisches Kalkül hatte dazu geführt, dass überhaupt dieser Herodes auf dem Thron saß, ein König von Roms Gnaden im Volk verhasst. Und was war geistlich eigentlich los im Volk Israel? Da lesen wir von Zacharias und seiner Frau Elisabeth, kinderlos. Fromm und gottesfürchtig beide. Also daran lag es nicht. Weil ja im Alten Testament so gesagt wird, nicht? Der Gottesfürchtige ist gesegnet, auch mit Kindern, und der Gottlose nicht. Aber hier, wie auch an vielen Stellen im Alten Testament, wird es extra betont, gottesfürchtig, untadelig, beide. Nein, die Kinderlosigkeit von Elisabeth hat einen anderen Grund. Sie hat eine tiefe Symbolik. Hier tut ein Priesterdienst, der ohne Nachwuchs ist, das Verhältnis Gottes zu seinem Volk Israel wird im Alten Testament oft im Bild einer Ehe dargestellt, nicht? Israel, das untreue Weib, die untreue Ehefrau. Ja, es ist eine tiefe Symbolik. Das Volk Israel unfruchtbar, im Alten Testament so oft auch in anderen Bildern dargestellt, nicht? Im Bild eines Weinbergs, der seine Frucht nicht bringt, zum Beispiel. Gott klagt darüber. Und hier jetzt ein Priester ohne Nachwuchs, seine Sinnbildlichkeit, merkt ihr nicht? Das Volk Gottes steckt in einer tiefen Krise, geistlich unfruchtbar. Aber die Verheißung Gottes ist ja über diesem Volk. Der Messias wird kommen und das Blatt wenden. Eine geistliche Erneuerung des Volkes, Wiederherstellung des Thrones Davids, Friede und Sicherheit und Gerechtigkeit. Wann wird das eigentlich endlich mal soweit sein? Zur Zeit des Herodes war es nicht so. Die Weltmacht Rom herrschte und unterschiedliche Parteien bekämpften sich auch innerhalb des jüdischen Volkes. Von Gottes Heil war in der Zeit nichts zu sehen. Und viele sehnten sich danach, dass Gott endlich die Verheißungen erfüllte. Sie beteten mit Seufzen das Buß- und Bittgebet, vielleicht aus dem Propheten Jesaja. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Schönes Bild, nicht? Der Himmel wie zu. Ach, dass du ihn aufrissest und führest herab. Das Volk stand draußen am Tempel und wartete, dass Zacharias wiederkommt. Während er denn das Räucheropfer im Tempel brachte, beteten sie draußen. Vielleicht beteten viele aufrechten Herzens dieses Gebet. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Wir wissen als Christenheit, er ist ja gekommen. Gott hat den Himmel zerrissen. Er ist gekommen in seinem Messias, Jesus Christus. Wir warten auf seine Wiederkunft und wir stimmen auch mit ein in diesen Ruf. Und zwar mit dem Lied Nummer 7, O Heiland, reiß die Himmel auf. Da erschien ihm, dem Zacharias, der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, zuzurichten dem Herrn ein wohl vorbereitetes Volk. Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen, denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Also er hatte offensichtlich sehr lange ergebnislos gebetet, als seine Frau noch jung war. Dann kommt der Engel viel zu spät und sagt, jetzt ist dein Gebet erhört worden. Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt, mit dir zu reden und dir dieses zu verkündigen. Siehe, du wirst stumm werden. Zacharias bekommt sein Zeichen. Er wird stumm werden. Und nicht reden können bis an den Tag, an dem es geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Und nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Wir haben zwei traurige Situationen. Wir haben die traurige Situation des Volkes, wie ich schon dargestellt habe, und wir haben diese traurige Situation des alten Ehepaars. Und nun spricht der Engel, deine Frau soll schwanger werden. Aber dieser Priester glaubt es nicht wirklich. Obwohl er die Heilige Schrift doch kennt, hat er das nicht gelesen von Sarah, die auch schon hochbetagt war? Hatte er nicht gelesen von Hannah, die unfruchtbar war und dann doch ein Kind bekam? Hatte er das alles nicht gelesen? War doch ein gläubiger Mensch, brachte das Räucheropfer da im Tempel. Wir sind dem Zacharias sehr ähnlich. In so vielen Situationen, gegenüber so vielen Worten Gottes, die wir doch kennen und eigentlich glauben, als Gläubige sind wir doch ungläubig. Und es ist doch auch wirklich so viel Unfruchtbares in unserem Leben, in unserem Glaubensleben, nicht wahr? Auch als Gemeinde, wo wir Frucht bringen sollen. Und wo wir aber merken, dass unser Streben und unser Mühen zu gar nichts führt. Und die gute Nachricht hier in diesem Text lautet ganz klar, Gott arbeitet aber mit diesem ungläubigen Gläubigen. Und das ist für uns ganz bestimmt eine hoffnungsvolle Wahrheit, oder? Dass da Gott hineinspricht und sagt, und jetzt wird aber deine Frau schwanger werden. Was bedeutet das, was der Engel dem Zacharias sagt? Er hat hier zwei ungeheuerliche Dinge, die in der Engelrede drinstecken. Er sagt, deine Frau wird einen Sohn bekommen. Ja, das ist das eine Wunderbare, dass Elisabeth einen Sohn bekommt, für das Ehepaar sehr schön, aber für das Volk ja noch viel bedeutsamer. Er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Das ist mal der erste Punkt, den ich dazu sagen will. Er wird die Leute bekehren zu dem Herrn, ihrem Gott. Das heißt also doch, das Volk Gottes muss zu Gott bekehrt werden. Eine äußere Zugehörigkeit zum Volk Gottes zählt nämlich gar nicht. Und das war auch schon deutlich geworden in der Predigt so vieler Propheten. Unzählige Umkehrrufe im Alten Testament, viele Neuanfänge, immer wieder die Initiative von Gott ausgehend, er sendet Richter, er sendet Propheten. Und nun in dieser Zeit, in der Zeit von Zacharias und Elisabeth, da wartet das Volk auf den Messias, damit endlich das Friedensreich anbrechen kann, aber das Volk kann ihn gar nicht empfangen eigentlich in diesem Zustand, in dem es sich befindet. Es muss geistlich überhaupt erst einmal aufgeweckt werden, zur Umkehr gerufen. Und das wird Johannes der Täufer 30 Jahre später tun, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich habe mich gefragt, warten wir eigentlich auf die Wiederkunft des Messias? Vielleicht warten wir ja schon gar nicht mehr. Oder warten wir umso mehr, weil wir sehen, dass die Welt im Argen liegt und ersehnen das Reich Gottes? Damals wie heute warten manche ganz intensiv und andere warten gar nicht. Und beide müssen vielleicht bekehrt werden zu dem Herrn, ihrem Gott. Müssen wir vielleicht bekehrt werden, wieder umkehren, wie auch damals, weil wir schon schlafen, wie der Römertext sagt, Paulus, ne? Das Zweite, was der Engel sagt über Johannes, ist, er werde vor dem Herrn hergehen. Ich lese das noch einmal. Er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren und er wird vor ihm hergehen. Ja, vor wem denn? Vor dem Herrn, ihrem Gott, dem Gott Israels. Ja, aber ist nicht diese Verheißung, dass der Messias kommen soll und dass ihm jemand den Weg bereitet in der Kraft des Propheten Elia, ist doch eine Weissagung aus der Bibel im Zusammenhang mit dem Messias, nicht? Dem Sohn Davids wird das gesagt. Ich werde meinen Propheten vor ihm hersenden, der ihm den Weg bereiten soll. Und hier heißt es jetzt, Johannes wird das tun, in der Kraft Elias, aber vor wem wird er den Weg bereiten? Vor dem Herrn. Und das heißt, wir haben schon hier ganz am Anfang, Lukas 1, ganz deutlich gesagt, dass Gott selber kommt. Nicht einfach irgendein Nachkomme Davids, ja das auch, aber der Herr selber wird es sein, Gott selber in Menschengestalt. Seht ihr, und das ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, dass Johannes das Volk vorbereiten soll, dass Gott selber nun kommt, denn der ganze Priesterdienst bestand ja nun worin? Also Zacharias war schon alt, er hat schon so viele Jahre Priesterdienst getan. Der ganze Priesterdienst bestand immer darin, dass die Menschen zu Gott kommen. Da machen sie sich auf und bringen ihre Dankopfer, ihre Speiseopfer, die Brandopfer, die Schuldopfer, die Sühnopfer mit ihren Gebeten, die Räucheropfer. Der ganze pausenlose Tempeldienst, müsst ihr mal lesen, war ja so geordnet, dass nie die Lichter erlischen durften im ganzen Tempel. Und immer musste das Feuer brennen auf dem Altar. Pausenlos, ein permanenter Dienst, ein Sinnbild übrigens für den Dienst Christi, der wahre hohe Priester ist, nicht? Der ist unentwegt im himmlischen Heiligtum und tritt für uns ein. Ohne Pause, das soll das ja versinnbildlichen im Alten Testament. Aber nun haben wir hier diesen Priesterdienst, also wo unermüdlich das Volk nun immer wieder zu Gott kommt und diesen ganzen Tempeldienst verrichtet. Und jetzt sagt Gott, und jetzt will ich zu euch kommen. Dieses Wort müssen wir auch sehr deutlich hören, denn wir sind ja meistens auch sehr bei uns und wir sind mit unserer Religiosität beschäftigt. Versteht ihr, was tun wir nicht alles? Wir feiern Gottesdienst und sagen, ich gehe zum Gottesdienst. Ist ja auch richtig, ihr seid ja hier, Halleluja, freue mich drüber. Ich komme zu Gott, ich bin zu Gott gekommen, ich habe mich bekehrt. Merkt ihr, wie unser Fokus immer darauf gerichtet ist, was wir alles tun und auch was wir in der Gemeinde tun, wie wir Gott dienen in der Gemeinde. Wir bereiten die Dinge vor, wir bereiten Gottesdienste vor, wir helfen im Putzteam, wir machen die Chorarbeit, treffen uns zum Singen oder zu den Bibelstunden. Wir sind so beschäftigt damit, zu Gott zu kommen. Und jetzt aber müssen wir hören, das Entscheidende ist, Gott macht sich auf und er will zu uns kommen. Und er will vorbereitete Herzen haben, die Hände mal sinken lassen, Gott zu empfangen. Und seht ihr, das ist ja so bezeichnend, dass Johannes der Täufer die Leute später eben gerade nicht in der Stadt Jerusalem und nicht im Tempel auf den Messias vorbereitet hat, sondern wo hat er sie vorbereitet? In der Wüste. Draußen, wo es nichts gab. Da war ja nichts. Was wollten die denn da draußen eigentlich? Da war ja nichts, außer was einzig, was war denn da? Warum gingen sie hin? Ja, aber sie gingen ja nicht dahin, um einen anzugucken im Kamelhaarmantel, sondern was wollten sie? Was war das Einzige, was dort war in der Wüste? Das Wort Gottes aus dem Mund Johannes des Täufers, sonst nichts. Seht ihr, und das ist eine geistliche Wahrheit, die wir hören müssen. Es ist nur das Wort Gottes aus dem Munde seiner Botschafter, das interessant ist und uns vorbereitet darauf, den Herrn selber zu empfangen. Und Jesus selbst macht es ja nicht anders. Seine entscheidenden Worte, er spricht sie ja draußen, die Bergpredigt oder die Feldrede, wie es bei Lukas heißt, die Gleichnisse vom Himmelreich, seine Worte an die Kranken, die Einsamen, die Sinnsuchenden, die Berufung seiner Jünger draußen am See Genezareth, er war immer draußen. Wisst ihr, was in Jerusalem stattfindet? Lest mal in den Evangelien, kurz vor der Kreuzigung Jesu, vor seiner Verhaftung, nur Streitgespräche mit den Pharisäern. Streitgespräche mit den Pharisäern und noch die Endzeitreden. Alles andere ist woanders. Und das ist ein Programm, was ganz klar wird, dass nämlich Gott schon hier ganz am Anfang im Lukas-Evangelium sagt, es ist Schluss mit dem ganzen religiösen Tingeltangel jetzt äußerlicher Gottesdienste. Wenn wir geistliche Frucht bringen wollen, und das Volk Israel war geistlich unfruchtbar, wie Elisabeth auch unfruchtbar war, wenn wir geistlich Frucht bringen wollen, dann müssen wir Gott hören, in seinem Messias ihn hören und aufhören mit äußerlichen Gottesdienst-Tingeltangel. Das gilt und sonst gilt nichts. Und wenn wir in dem ganzen geschäftigen Treiben, was ja gerade auch in der Advents- und Weihnachtsvorbereitung uns wieder sehr gefangen nimmt, ich sitze ja auch schon wieder stundenlang und bereite das vor und dann ist hier für den Kindergarten und für die Schule muss ich auch was Thematisches machen und nächste Woche ist Familiengottesdienst, Davor ist die Kindergemeinde, die Krippenspiele. Man kann manchmal völlig wahnsinnig werden. Aber ich habe ja nun auch gerne diesen Dienst des Wortes. Aber da muss ich immer dann sagen, es geht um dieses Wort. Natürlich möchten die Menschen immer schöne Geschichtchen hören, aber nicht das Wort Gottes. Das ist auch ein Problem. Aber es ist nicht euer, es ist jetzt meins. Aber das alleine gilt, dass wir Zeit uns nehmen, in die Wüste zu gehen, wo nichts ist, um Gottes Wort wieder zu hören. Fällt uns unglaublich schwer. Keine religiöse Mühe wird uns geistlich fruchtbar machen. Wir müssen hinaus aus unseren eigenen Werken, aus unserer Frömmigkeit. Wir müssen in die Stille hinein und Gottes Wort hören. Wir müssen Jesus aufnehmen und Raum geben im Alltag. Es ist ein sinnbildliches Zeichen, dass Zacharias diese Verheißung nicht einordnen kann, dass er sie nicht wirklich glaubt und darum dann stumm wird. Und da kommt er ewig nicht aus dem Tempel und die Leute sagen, wann kommt er denn endlich, der Alte? Wir müssen mal mit ihm reden, er überzieht die Gottesdienste immer. Ich habe eine Predigt gehört von Wilhelm Busch, der sagte, sein Vater erzählte, dass er als Kind immer auf den Pastor geschaut hat. Er stand oben, hat ewig lange gepredigt und er dachte immer, wann fällt endlich mal der Deckel runter, dass er aufhört. Und deswegen gehe ich gar nicht da rein. Also, stehe immer hier unten. Und also er kommt ewig nicht aus dem Tempel raus und die Leute sagen, wir wissen jetzt nicht mehr, was wir beten sollen. Wann kommt er denn endlich, spricht den Segen. Und dann kommt er endlich raus und kann nicht den Segen sprechen. Wer nämlich Gottes Verheißung nicht glaubt, der kann den Segen nicht zu den Menschen bringen. Und deswegen ist auch so viel Unfruchtbares in den Kirchen, vielen Gemeinden, wo das Wort Gottes nicht mehr geglaubt wird, die Verheißung Gottes nicht mehr geglaubt wird, kann man den Segen nicht zu den Menschen geben. Das ist dann nur äußeres Brimborium. Er muss ihnen winken und sie gehen nach Hause ohne Segen. Tja, das Priestertum des alten Bundes war ans Ende gekommen. Das steckt ja auch da drin, nicht? Da kann er den Segen, den aaronitischen Segen nicht sprechen. Ist vorbei mit dem Priestertum, vorbei mit dem Tempel, mit den Opfern, mit dem ganzen Klingelklangel. Denn es ist etwas ganz Neues angebrochen. Mit der Verheißung Johannes des Täufers taucht am Horizont natürlich der Messias auf, nicht Jesus, dessen Weg er bereitet. Und der wird dem Ganzen ein Ende machen. Er selbst wird sich als das wahre Opfer hingeben. Er selbst ist der wahre Priester. Er ist der Einzige, der uns vor Gott vertreten kann. Er ist der einzige Mittler. Wir haben Zugang zum Thron Gottes alleine durch Jesus. Und jegliche menschlichen Priester können wir beiseite räumen. Das lehnen wir ab, Menschen als Priester. Deswegen sind wir auch von Herzen Protestanten. Aber ich widerspreche natürlich auch allen, die in der evangelischen Kirche den Eindruck immer erzeugen und das auch so an mich herantragen, dass ich nun diese Stellung haben soll, eines Priesters, nicht? Die Leute vor Gott zu vertreten. Wisst ihr, ich bete gerne. Wenn jemand sagt, ich habe hier ein Anliegen oder so, natürlich nehme ich das mit ins Gebet, noch mit Annette gemeinsam, aber ich bin nicht euer Priester. Fürbitte tun können wir füreinander, jeder Christ. Aber vor Gott kann ich niemanden vertreten. Ich muss ja selber vertreten werden. Ich brauche ja selber einen Priester, Jesus, der mich vertritt. Und ich widerspreche deswegen, denn dahinter steht meistens, wenn dem Pfarrer so eine Stellung eingeräumt wird, hintersteht meistens, dass die Leute spüren, ich habe ja selber gar keine wirkliche Beziehung zu dem lebendigen Gott. Ja, aber wenn das so ist, wenn du keine persönliche Beziehung wirklich zu deinem Gott hast, keinen Zugang zum Vater im Himmel durch Jesus Christus, kann ich dir nicht helfen. Jesus ist der einzige Mittler. Und wer diesen Zugang zum Vater nicht hat, der wird in die Hölle gehen. Am Ende, weil er keinen Mittler hat, keinen Vertreter, keinen Fürsprecher. Der wird in die Hölle gehen, ob mit Konfession oder ohne, spielt überhaupt gar keine Rolle. Und deswegen müssen wir diese Botschaft hören und als letztes jetzt noch für die Gemeinde, dass Jesus dem Opferdienst, dem Priesterdienst ein Ende bereitet und dem Tempel. Er wird ja dann auch zerstört, der Tempel, und besteht bis heute nicht. Der Tempel aus Stein. An die Stelle tritt etwas ganz anderes. nämlich die Gemeinde Jesu, ein Haus aus lebendigen Steinen. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. In unserer Mitte wohnt er durch seinen Heiligen Geist. Das hat er gesagt. Und davon möchte ich mit euch singen, dem Lied von dem Liedblatt »Jesus will uns bauen zu einem Tempel«. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.